Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem Nerd Alert von PM und der dritten und letzten Folge unserer Mini-Podcast-Serie mit Astrophysikerin Lisa Kaltenegger. Herzlich willkommen, liebe Lisa.
Hallo.
Lisa ist Spezialistin für die Suche nach Exoplaneten und nach Leben im All. Über dieses Thema hat sie gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Alien Earth. In der ersten von drei Folgen unseres Wissenspodcasts hat Lisa uns erklärt, wie man nach Leben im All sucht und wie das Leben auf einem anderen Planeten aussehen könnte. Heute wollen wir wissen, warum suchen wir überhaupt nach Leben im All? Ist es pure Neugierde oder steckt mehr dahinter? Und diese Frage, die möchte ich erstmal weiterreichen an meinen Kollegen Torben Müller. Torben, erstmal herzlich willkommen und erzähl uns doch gleich mal, warum interessiert dich, ob es Leben im All gibt?
Ja, Andreas, das kann ich dir ganz genau sagen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Comic gelesen, einen Mickey-Maus-Comic, und da landet eine fliegende Untertasse auf der Erde und Mickey und Goofy beobachten das. Und dort geht irgendwann die Klappe auf und es kommen die Außerirdischen raus und die sehen alle aus wie Goofy. Und Mickey sagt, oh Mensch, die sehen ja irgendwie alle ein bisschen merkwürdig aus. Und Goofy sagt, boah, das sind ja super Typen. Und ich würde gerne mal wissen, ob das wirklich alles Goofys sind, die da draußen im All sind.
Also Lisa, sehen die aus wie Goofy?
Also ich glaube, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass was genauso aussieht, wie was es hier auf der Erde gibt oder was wir uns vorstellen, ist wahrscheinlich gar nicht so hoch. Weil wenn man sich einfach überlegt, wie sehr sich das Leben hier auf der Erde auch verwandelt hat, seit es begonnen hat, da gibt es ja wahnsinnig viele interessante Facetten und verschiedene Ausdrücke. Das heißt, Goofy 2.0. Glaube ich eher nicht.
Finde ich ein bisschen schade.
Kann ich aber noch nicht sagen. Also das heißt noch lange nicht, dass es es nicht gibt.
Eine kleine Hoffnung bleibt da.
Eine kleine Hoffnung bleibt.
Genau. Und dann erklär uns, warum suchen wir nach Leben im All? Was ist deine Philosophie dahinter?
Also ich muss sagen, bei mir ist es persönlich Neugierde. Neugierde auf, was es denn da draußen gibt und wie wir da reinpassen in dieses faszinierende, wunderschöne, spannende All. Aber das muss natürlich jetzt nicht jeden interessieren, ob wir allein sind im Universum. Und diese Suche ist auch ganz spannend, weil wir Planeten wie unseren da draußen finden. Und Planeten wie unseren da draußen zu finden, das erlaubt uns, rauszukriegen, wie ein Planet wie unserer funktioniert. Und so haben wir von draußen einen Blick auf unsere Welt Und wir sehen auch, dass unsere Welt dieses wunderschöne Gebilde ist, das da zusammenspielt. Also da gibt es die Biosphäre, da gibt es das Innere der Welt, da gibt es die Ozeane, die Luft. Und man muss sich das genau anschauen, um Spuren von Leben woanders zu entdecken. Und so kriegt man irgendwie gleich ein zweites, anderes Gefühl für unseren eigenen Planeten, unseren wunderschönen kleinen blauen Punkt im Weltall.
Lisa, in deinem Buch hast du ja geschrieben, dass du deine Studenten immer fragst, wenn sie eine Zeitmaschine hätten, zu welchem Punkt in der Vergangenheit würden sie reisen? Deine Antwort war klar, genau zu dem Zeitpunkt, als das Leben auf der Erde entstanden ist.
Warum? Und genau zu dem Ort, an dem das Leben auf der Erde entstand. Weil wir wissen noch immer nicht, wo und wann das Leben auf der Erde entstanden ist, weil wir wissen, wann es es schon gegeben hat. Aber Leben könnte in einer Nische entstanden sein und hat sich dann überall hin entwickelt. Oder es könnte in einer normalen Umgebung, also schön warm, vielleicht zu einem seichten See oder so, also am Ufer entstanden sein, das sind die Ideen. Oder am Boden vom Ozean oder vielleicht auf irgendwo auf einer Eisscholle, wo das Wasser halt wieder verdampft ist oder gefroren ist. Das heißt, es hat sich konzentriert, Chemie hat sich konzentriert. Das heißt, nicht nur wann, obwohl das wäre spannend, sondern auch wo wäre wirklich interessant.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Dann bedeutet also, das rauszufinden, wie Leben auf einem Exoplaneten entstanden ist, wäre quasi diese Zeitreise an den Punkt, wo das Leben auf der Erde entstanden ist. Es würde uns also helfen, diese Black Box zu öffnen, zu verstehen, wie Leben bei uns entstanden ist. Denn wenn ich das richtig kapiere, wir wissen es nicht.
Absolut. Und das ist auch so spannend in der Suche, weil da gibt es so viele Aspekte, die wir einfach noch nicht verstehen. Und wie ich da angefangen habe, also nach Leben im All zu suchen, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme mir jetzt mal die Geschichte der Erde und ich mache das jetzt in meinen Modellen so, wie das dann auf einem anderen Planet ausschauen wird. Das heißt, damit die Spuren nicht verpasse. Habe ich viel gelernt, was wir nicht wissen über unsere Geschichte der Erde, wie zum Beispiel, wann und wo Leben entstanden ist. Und es kann auch leicht sein, dass es mehr als einmal entstanden ist. Und was wir jetzt sehen, ist einfach der letzte oder der bestadaptierte, der Überrest, also der dann alle anderen outcompeted hat, also besser weitergekommen ist wie alle anderen. Und das sind doch so Grundlagenfragen. Und da denkt man sich, vom Leben in all kommt man dann auf das Nächste und denkt sich, na, wie war das denn eigentlich hier bei uns auf der Erde? Wie sind wir denn eigentlich alle entstanden? Und das ist so spannend.
Das heißt, du sagst, es könnte schon mal begonnen haben, so ein Prozess. Der wurde dann je unterbrochen und gestoppt durch eine Supernova zum Beispiel und es ging wieder von vorne los.
Also das könnte sein oder es könnte sein, also in der Biologie ist jetzt die Idee, dass Leben vielleicht ganz oft entstanden ist und einfach auch verschieden war, aber dann die Bedingungen auf einem Planeten jetzt gerade so sind, dass einen Lebensentwicklung da einfach bessere Karten hat, einfach besser mit dem Ganzen umkommt. Aber auf der anderen Seite ist es auch, wenn du Leben jetzt wieder durch einen großen Einschlag zum Wanken bringst, wenn wir sagen, oder denken wir uns an die Dinosaurier, da war der Asteroideneinschlag, das hat ihr Leben auf der Erde nicht zerstört oder diese Mass-Extinctions, sondern es hat einfach einen anderen Weg gewählt und darum sitzen eben jetzt keine Dinosaurier hier, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Auf jeden Fall sehen wir nicht danach aus. Vor 6 Jahren hast du im PM gesagt, falls es Leben im All gibt, sind wir nahe dran, es zu finden. Ja, bislang wurde ja noch nichts gefunden. Heißt das, dass es also kein Leben gibt oder bin ich da jetzt einfach ein bisschen zu ungeduldig?
Ich bin auch ungeduldig. Aber das Problem ist, bei ganzen Weltraummissionen, da verschiebt sich oft was. Weißt du, da hat man eine gute Idee, oh, das wird jetzt nächstes Jahr starten und dann startet es doch nicht, was eh gut ist, weil ich will ja nicht was starten, was jetzt irgendwelche Fehler hat oder Probleme. Das heißt, da muss man halt dann einfach nochmal wieder gut durchatmen und sagen, okay, dann warte ich halt ein bisschen mehr. Und was da noch dazugehört bei dem Satz ist, wir können Leben jetzt zum ersten Mal überhaupt aufspüren, aber nur wenn es Leben überall gibt, wo es geben kann und es Spuren hinterlässt, die wir entdecken können, weil das ist dann auch ein Teil unserer Technologie. Was können wir denn überhaupt finden? Weil es wird auch Leben geben, wo wir die Spuren einfach nicht entdecken können. Denken wir uns einfach unterirdisch zum Beispiel. Wenn Leben ein paar Kilometer da unter der Oberfläche bei einem Planeten wäre, wie würde man denn das finden, wenn wir jetzt nicht hinkommen und da durchbohren und unten schauen, ob es was gibt? Und so ist unsere Suche eigentlich eine sehr konservative Suche und es muss eine Biosphäre sein, also nach einer Biosphäre, die den ganzen Planeten verändert, so wie es bei uns vor circa 2 Milliarden Jahren war hier auf der Erde. Also die Hälfte der Erdgeschichte könnten wir, wenn es andere Erden gibt, schon Leben auf so einem Planeten aufspüren. Aber das muss man sich manchmal vor Augen halten, weil ja, wäre eine richtig spannende Antwort, gibt es Leben im All, aber nein, da wird es dann komplizierter. Gibt es vielleicht Leben und wir finden es nur noch nicht.
Sag mal, welche technischen Fortschritte haben wir in den letzten 5, 6 Jahren gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben zum Interview?
Der riesige Fortschritt ist jetzt dieses große James Webb Space Telescope, weil je mehr Licht du einfangen kannst, desto mehr Information kannst du aus dem Licht rauskriegen und desto kleinere Details kannst du sehen. Aber auf der anderen Seite sind die Fortschritte nicht nur die großen Teleskope, sondern dann gibt es auch so Ideen, wenn du einen Planeten neben dem Stern sehen willst, musst du den Stern abdecken können, also eine Maske für den Stern bauen. Das nennt sich ein Koronograph. Und die werden jetzt immer besser, weil das Problem ist, von einem Stern kriegst du 1 Milliarde Photonen, also 1 Milliarde mehr Licht wie von einem Planeten, so einem erdähnlichen Planeten. Und das Problem ist, das musst du mal abdecken. Das musst du mal abdecken so gut, dass da am Rand von dieser Maske nicht ein bisschen ein Licht rumkommt. Und das sind andere Schritte, die wir jetzt gerade machen, um diese Technologie zu verbessern, um das dann in näherer Zukunft, und da gibt es eben diese verschiedenen Designs, auch machen zu können und den Planeten selbst da funkeln zu sehen.
Angenommen, wir würden jetzt einen Planeten finden, auf dem es Leben gibt. Wäre das denn ein Fluch oder ein Segen für die Menschheit, wenn wir das täten? Was meinst du?
Wenn wir Leben auf einem anderen Planeten finden würden, dann wäre das für mich persönlich was, wo man feiert, weil nach dem suchen wir natürlich. Aber dieses Finden von Leben auf einem Planeten ist natürlich besetzt von diesen ganzen Ideen der Science Fiction. Und da muss man sich natürlich vor Augen halten, dass in der Science Fiction, da brauchst du eine Story, da brauchst du jemand, der gegen alle Umstände dann doch noch durchkommt. Das heißt, da ist viel Aggression drinnen. Ich meine, darum geht mir auch ins Kino, weil da ist was los, da rührt sich was und so weiter. Und da gibt's dann natürlich auch eine gewisse Angst manchmal, wenn man was finden könnte, könnten die kommen, wären das böse Aliens und so weiter. Nur die Distanzen im Universum sind wahnsinnig groß. Und wenn du zum Beispiel Ressourcen brauchst, das ist oft in der Science Fiction so, dass sie sagen, oh, da kommt jemand, die stehlen unser Wasser. Das wäre um einiges gescheiter, das Wasser bei dir im eigenen Planetensystem einfach vom nächsten Asteroiden zu holen, weil das wäre um einiges effektiver. Also du musst nicht bis zum nächsten Planeten. Und dann ist öfter die Frage, na ja, aber vielleicht kommen die und wollen uns versklaven. Und dann denk mal, wenn du schon ein Schiff hast, ein Raumschiff, das zwischen den Sternen fliegen kann, dann hast du auch einen Roboter, der um einiges besser ist wie ich als Sklave. Also ich muss essen, ich muss schlafen. Aber was Spaß gemacht hat, auch echt Spaß gemacht hat in dem Buch, ich habe mir so die anderen Science-Fiction-Welten anschauen können und zu sagen, ah, oh, funktioniert das nicht? Und da habe ich mir halt von den verschiedenen Büchern, die ich gern mag und von den verschiedenen Filmen welche herausgepickt. Und ein Freund von mir hat gesagt, du hast für immer Star Wars für mich zerstört. Und ich habe gesagt, das wollte ich jetzt aber gar nicht.
Weil da hast du dich versündigt.
Das war nämlich nicht nur lustig, weil in Tatooine gibt es ja zum Beispiel zwei Sonnen. Wo der Luke Skywalker das eins von den Star Wars raufschaut und die zwei Sonnen sieht. Und wir haben schon viele Planeten entdeckt, wo es zwei Sonnen am Himmel gibt. Und das heißt, Tatooine ist gar nicht so visionär, wie man sich's denkt. Also visionär für die Zeit, aber da gibt's Planeten da draußen, die so sein könnten. Nur ich habe zu meinem Freund gesagt, ja du, wo ist denn der zweite Schatten? Und darum hat er gesagt, jetzt jedes Mal, wenn ich mir Star Wars anschaut auf Tatooine, schaue ich nach dem zweiten Schatten, der nicht da ist, weil das war natürlich, das haben wir damals einfach noch nicht können. Und dann hat er gesagt, oh, du hast jetzt Star Wars zerstört. Und ich gesagt, nein, das ist jetzt einfach nur interessanter, weil du weißt, dass da eigentlich ein zweiter Schatten sein könnte und vielleicht ist beim nächsten Film ja der zweite Schatten jetzt dabei, weil ich das gesagt habe.
Sag mal, gibt es denn überhaupt keine Gefahren, die du siehst, wenn wir Leben im All entdecken könnten oder was das Ganze mit sich bringen könnte?
Ich glaube, was da schon jetzt dann reinkommt, ist, wie wird es uns betreffen? Ja, es kann leicht sein, dass dann Leute, also ich habe die positive Einstellung ist, wenn wir wissen, dass wir jetzt unser Planet und da gibt's andere Planeten, dass wir vielleicht draufkriegen, dass wir ein bisschen mehr zusammengehören, weil im Augenblick fühlt man das jetzt nicht so ganz, dass die ganze Welt ein Dorf ist, dass alle zusammengehören. Und diese Gefahren, von denen man spricht, die natürlich auch jetzt zum Beispiel bei dem Three-Body-Problem jetzt auch sehr eingespielt werden, tolle Bücher, klasse Filmserie im Augenblick, da steckt diese Angst drinnen, dass vielleicht jedes Leben so ist wie wir und auch so gestrickt ist wie wir, also die Aggression, die da durchkommt. Nur glaube ich, wenn man über so riesen Distanzen jetzt reisen kann, das heißt, die Gefahr gibt's ja eigentlich nur, wenn es jetzt kommen könnte oder wenn wir jetzt hinkommen könnten, dann musst du in der Lage sein, da ein bisschen friedfertiger zu sein, weil sonst kommen die Leute eh nicht auf der anderen Seite rein, weil da haben sie sich eh schon die Köpfe eingeschlagen nach der jahrelangen Fahrt auf diesem Spacecraft. Und drum bin ich da eigentlich ziemlich positiv eingestellt. Die andere Sache, die wir natürlich diskutieren, ist, wenn wir Leben in unserem Sonnensystem finden würden. Wie ist das? Können wir das zurückbringen hier auf die Erde? Was machen wir dann mit diesem Planeten oder Mond, wo wir es gefunden haben? Soll man es dann mehr oder weniger als Quarantänzone angehen, damit wir da nichts anstellen und das Leben vielleicht dort zerstören, ohne dass wir es wollen? Und das kann man natürlich in die Zukunft spielen für andere Planeten, aber da haben wir noch genug Zeit, da jetzt Lösungen zu finden, weil diese Distanzen so groß sind, dass man auf der einen Seite Glas halb voll, Glas halb leer noch nicht hinkommen. Aber wir können das Licht ja schon einfangen und trotzdem unsere Entdeckungsreise auf neuen Welten schon beginnen.
Lisa, das war wahnsinnig spannend, mit dir zu reden und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich, dass du aus New York zu uns nach Hamburg gekommen bist, um uns Rede und Antwort zu stellen mit deiner ganzen Geduld. Lieben Dank, liebe Lisa.
Vielen Dank, auch von mir.
Es war total schön hier und ich hoffe, das nächste Mal kommt ihr mich in Ithaca besuchen, damit ich euch das Ganze auch einmal zeigen kann.
Da nehmen wir dich beim Wort.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Absolut, wir buchen das Ticket schon. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal auch an dich, lieber Torben, für die Vorbereitung dieses Podcasts. Danke, Lisa, für deine klugen Antworten. Für mich an dieser Stelle bleibt wie immer, mich zu verabschieden. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Schneller Schlau, dem Nerd Alert für alle, die neugierig auf morgen sind.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast.